Der Rheinpegel-Podcast wird präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie. Die Aufnahme läuft, okay. Nur dass du Bescheid weißt.
Ja.
Alles, was du sagst,
kann verwendet werden.
Kann verwendet, wird auch verwendet unter Umständen.
Gut.
Könnte passieren. So, ja, eigentlich wollten wir ja in den Fortuna-Park, nee, auf den Fortuna-Platz.
Ja, der heißt ja noch nicht wirklich Fortuna-Platz. Es gibt den Vorschlag dazu, das ist hier ein paar Meter entfernt. Wir sind jetzt hier gerade an der Engerstraße in dem Park, weil der etwas ruhiger ist. Aber wir haben uns erst getroffen am Lindenplätzchen, heißt das hier. Das ist ein inoffizieller Name. Das ist der kleine Platz an der Ecke Lindenstraße-Hoffeldstraße. Und der Legende nach, so steht es auch in einem großen Fortuna-Buch, sollen die damaligen Vereinsverantwortlichen kurz vor 1920 da in der Ecke gestanden haben und da hatten zwei Vereine halt fusioniert zu Fortuna, dem heutigen Fortuna-Verein. Und da kam ein Pferdefuhrwerk vorbei von der Bäckerei und da stand Fortuna drauf. Und dann haben die gesagt, Mensch, die suchten gerade nach einem Namen für diesen neuen Verein und haben dann gesagt, komm, dann heißt er jetzt Fortuna 1895. Also das historischer Boden, auf dem wir uns bewegen.
Rheinische Kreativität. Man nimmt einfach das, was vorbeifährt.
Genau. Wenn es passt, warum nicht?
Warum nicht?
So ist übrigens auch Trivago entstanden. Trivago war eine Wortspielerei. Die wussten nicht, wie sie ihr neues Unternehmen nennen sollten. Und dann Tri und Go und so. Dann haben die da ein bisschen rumprobiert. Also das war keine Agentur. Und dann haben die drei jungen Leute sich da einfach diesen Namen Trivago ausgedacht.
Und warum auch nicht?
Warum auch nicht?
Genau. Ja, 5. Mai 1895. Fortuna wird geboren. 125 Jahre ist es her. Und wir wollen, ich habe dir ja hier was Schönes mitgebracht, ne?
Ja, das Panini-Album. Da muss ich natürlich auch fleißig Sticker kaufen. Ich habe sofort angefangen, heute Morgen, als das in der Zeitung lag, zu blättern,
weil... Ach, guck mal, hier sind ja auch Sticker drin,
da,
ne?
Sind schon zwei drin, genau.
Wen haben wir denn hier? Rolf Kern habe ich.
Ich habe Dirk Krüssenberg, der heutige Chef vom Marketing-Club, der hier als Torwart eine Heldentat, kannst du mal gucken, hier vollbringt,
wow,
der Rettung.
Alter, das ist ja Yoga, was
wirklich,
der macht.
Das sieht wirklich extrem aus. Wenn der auf dem Rücken landet, kann er erstmal drei Wochen sich krankschreiben lassen. Und dann haben wir hier noch eine große, ein Stern, ein wunderbares Detail einer großen Choreo.
Jo.
5 Sterne Deluxe.
Hier habe ich auch sowas.
Peter Mayer ist natürlich so eine Legende von Fortuna. Peter Mayer aus den 60er Jahren.
Also, du
bekannt.
Musst mir jetzt aber mal erklären, so ein paar, ich bin ja überhaupt
also
nicht.
Also Panini-Alben sind natürlich Klassiker, ne? Die wurden früher zu den Weltmeisterschaften, kamen die raus, ich weiß das noch in den 70er Jahren, da haben wir auch das schon gemacht, zur Fußball-WM in Deutschland. Ich denke mir jetzt so, für die Fortuna-Fans ist das vor allem schön, weil sie natürlich dann gucken, was ist ihnen selber besonders in Erinnerung geblieben und was finde ich hier wieder. Also ich habe beispielsweise dann geguckt, aha, stimmt, Klaus Allofs Torschützenkönig mit 22 Toren, da war der selber 22, weil ich dessen Werdegang so von Anfang an mit begleitet habe sozusagen. Ja, Dietrich Weise war Trainer und dann kam der junge 17-jährige Klaus Allofs zum ersten Mal zum Bundesliga-Einsatz und ja, der ist Nationalmannschaftskapitän gewesen hinterher, Torschützenkönig bei der Europameisterschaft und ist natürlich ein großer Fortuna-Held aller Zeiten oder wenn man sich die DFB-Pokal-Endspiele anschaut. Ich war selber 1980 in Gelsenkirchen dabei, als wir gegen Köln 2-1 gewonnen haben. Das war natürlich auch so eine Sternstunde, wenn du bei so einem Endspiel dabei sein konntest.
Mhm.
Ja, es gibt ja diese spöttische Bemerkung, dass irgendwie halb Düsseldorf in Basel dabei war, beim berühmten Finale gegen Barcelona. Also jeder erzählt das. Das kann natürlich nicht der Fall gewesen sein. Ich bin ehrlich, ich war nicht dabei. Also ich bin aber stolz, dass ich da und habe tolle Erinnerungen, habe auch die Eintrittskarte noch von dem Spiel 1980 in Gelsenkirchen.
Da war ich
also man kann sich
gut, aber im Prinzip, man hat so ein Heft und
ist wunderbar. Man kauft diese Sticker. Ja, ja. Vor allem, also du gehst selber nochmal durch deine eigene Fortuna-Geschichte.
Genau. Und dann klebt
durch.
Man die Sticker dahin, wo die
das
Zahl ist.
Genau.
Und dann, wenn man was doppelt hat, weil man sich die nächste Box gekauft hat, dann muss man anfangen zu tauschen.
Spätestens,
da muss man auch in die rheinische Interaktion gehen.
Es gibt auf jeden Fall jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit Corona ist, aber von Anfang an, das gehört zum Panini-Album dazu, dass es Tauschbörsen gibt.
Ja.
Ne? Also habe ich nicht.
Okay.
Lass mal tauschen und so.
Ja.
Und das soll auch kommen. Ich meine,
da
muss man jetzt
braucht?
Sehen, wie man das jetzt organisieren kann. Guck mal, hier ist eins meiner absoluten Lieblingsmotive.
Weißt du,
guck
jetzt,
mal eben.
Ja.
Guck, was ist das?
Guck's. Folklore für den Fotograf. Noch in Düsseldorf lassen sich Klaus und Thomas Allofs in Torero-Kostümen ablichten als Vorgeschmack auf das große Finale gegen die Katalanen.
Gegen den FC Barcelona, wo wir 4-3 verloren haben. Das ist ein sensationelles Bild, wie die beiden in Torero-Kluft da stehen. Ich lache. Ich halb so.
Also man braucht stumme Briefkästen. Das braucht man.
Stumme Briefkästen? Ja. So könnte man das organisieren.
Genau. Man braucht hier irgendwo so Kästen, wo die Leute ihre Fortuna, aber dann ist das dann natürlich mit dem Tauschen schwierig. Ja, dann ist das halt in Corona-Zeiten
so
Solidarität.
Also eigentlich hast du so eine Art kommunistisches
Modell. Du schmeißt rein, was du nicht brauchst, und nimmst raus, was du brauchst.
So ja, das ist eigentlich eine sehr gute Idee.
Ich bin so unglaublich genial. Also ich bin gespannt, wann die ersten stummen Corona-Fortuna-Sammelheft-Briefkästen in Düsseldorf auftauchen.
Also wir sollten jetzt noch jede Seite eigentlich in Ruhe angucken.
Nein, sollten wir nicht. Wir haben noch andere
Auffälligkeiten.
Sachen.
Also ich finde, das ist ein tolles Album.
Kannst du mal einen eigenen Podcast zu machen? Ist auch ein tolles Album. Kriegt man heute übrigens, heute an diesem Freitag, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, wenn man den Düsseldorfer Lokalteil oder Meerbuscher oder Lokalausgaben der Kreis Mettmann kriegt man dieses Heft umsonst.
Genau.
Mit der Zeitung mit. Und ansonsten kann man sich aber, habe ich gesehen, auch für sehr günstiges Geld im RP-Shop kaufen. Und da gibt es auch die Stickerboxen.
Man könnte also jetzt noch schnell zum dem Podcast. Genau. Ist ja am Freitag raus. Wer heute noch schnell zum Kiosk
schneid den so früh wie möglich, damit alle die Chance
haben.
Bitte,
mach es früh.
Ja, mache ich auf jeden Fall.
Und frühes Tor ist immer entscheidend.
Genau. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich jetzt mit diesem Heft machen soll, ob ich da wirklich einsteigen soll. Weil das Problem ist ja, wenn man damit einmal angefangen hat, dann muss man es natürlich auch zu Ende bringen. Ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich auch richtig, richtig beschissene Filme zum Ende gucke, weil ich wissen will, wie sie aussehen.
Ehrlich?
Ja, mein Mann hasst das. Der geht immer
auch
dann ins
Bücher
Bett und ich sage, du kannst doch jetzt nicht ins Bett gehen. Das geht
und Bücher
nicht.
Liest du auch immer bis
ja,
zum Schluss.
Ja, das ist echt. Und dann dauert es immer ganz lange, weil man da keine Lust hat und so. Naja.
Das ist protestantisches Leistungsethos.
Ja, das ist auch. Aber wir haben noch andere Themen, über die wir heute reden wollen. Nämlich einmal ist Corona in Düsseldorf tatsächlich so ein bisschen zum Wahlkampfthema geworden. Hätte ich ja nicht gedacht, aber ist tatsächlich. Reden wir gleich drüber, was das bedeutet. Dann reden wir mal wieder, haben wir lange nicht gemacht, über die Umweltspur. Denn eigentlich...
Ich habe sie vermisst, das Thema eigentlich
auch. Ja, sehr. Eigentlich ist der Verkehrsversuch Umweltspur ja jetzt an zwei Stellen vorbei und an sich müsste die abgeräumt werden. Ich finde, die CDU ist aber gar nicht so. Müssen wir mal reden darüber, warum.
Ja.
Und wir reden über das Multifunktions-Autokino. Das Autokino haben wir ja hier schon in diesem Podcast sehr gewürdigt, auch mit einer exzellenten Beschreibung von mir zum Karfreitagsgottesdienst. Aber jetzt kommt noch mehr. Konzerte, Hochzeiten, wer weiß was noch. Also darüber reden wir gleich. Du hast mit dem Chef der Veranstaltungsfirma gesprochen, der das da verantwortet. Und da reden wir gleich drüber. Und wir haben das Wetter vom Wetterstruxi. Also es ist ein vollgepackter Podcast. Wir freuen uns sehr an diesem sonnigen Tag in diesem schönen Park. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der MP um Podcasts. Und ich sitze hier auf dieser Parkbank mit Düsseldorf-Chefreporter Uwe Jens Runau.
Mit 1,50 Meter Abstand. Ihr hört Folge 98 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,39 Meter.
Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Ja, übrigens, sehr bald ja schon Folge 100. Und da haben wir
gratuliere, echt. Ja, toll, schon Folge
100. Krass, ne? Dass wir das durchgezogen haben, so. Wir haben uns überlegt, wir wollen gerne von den Rheinpegel-Hörern hören, weil wir eine ganz besondere Folge planen mit dem Arbeitstitel, was sie immer schon über Düsseldorf wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen
tolles
wagten.
Thema.
Ja, es gibt ja viele so Sachen, die wundert man sich schon an dieser Stadt, auch gerade wenn man jetzt nicht hier geboren ist, so wie du und alle auswendig kennt, also du wirst sicherlich auch Fragen beantworten müssen in dieser Episode.
Ich habe Spaß daran, lass mich gerne mitmachen.
Ja, auf jeden Fall, aber wir brauchen erstmal die Fragen und da bitten wir euch, liebe Menschen, die ihr dieses hört, sprecht uns auf den Anrufbeantworter in der kommenden Woche oder ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken, einfach per WhatsApp. Die Telefonnummern findet ihr ganz am Ende dieser Episode oder auch in den Shownotes. Und wir würden uns super freuen, wenn ihr uns euch bei uns meldet und uns mal sagt, was wolltet ihr eigentlich immer schon mal über Düsseldorf? Was versteht ihr nicht? Was habt ihr für Fragen? Vielleicht habt ihr ja auch ein Geheimnis mal gelüftet. Das könnt ihr uns natürlich auch erzählen. Das nehmen wir dann auch gerne mit auf. So, dann würde ich sagen, steigen wir mal hart in die Politik ein. Also, Corona in Düsseldorf. Man muss ja sagen, insgesamt geht es so seinen Gang, wie so eine Pandemie nun mal ist. Man muss viel machen. Man wartet dann immer darauf, glaube ich, auch hier, dass das Land endlich mal noch eine neue Regelung, man guckt nach Berlin, was da so für Sachen von Frau Merkel kommen und so weiter und so fort und muss das dann als Kommune auch ein Stück weit einfach umsetzen. Und Oberbürgermeister Thomas Geisel, der war ja am Anfang dieser ganzen Corona-Krise eher jemand, der gesagt hat, wir halten den Ball schön flach, wir gucken erstmal, wir machen jetzt hier nicht zu viele unnötige Verbote, ne? Da gab es an manchen Stellen ja auch etwas Kritik für. Jetzt wissen wir, dass ab Montag auch hier Masken in Düsseldorf im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen Pflicht werden. Und da ist Geisel schon mal so ein bisschen vorgeprescht, ne?
Also eigentlich ist er immer einen Schritt hinterher, muss man ganz ehrlich sagen.
Oder
also
er
ist halt da eher ein liberaler Geist, will nicht zu viel da verbieten. Er hat jetzt in einem Punkt mal richtig Gas gegeben. Er hat der Rheinbahn öffentlich 3 bis 4 Ohrfeigen verabreicht, also muss man das sagen. Es geht ihm anscheinend nicht ordentlich und schnell genug, oder das Selbstverständnis der Rheinbahn sieht er nicht vorbeugend tätig dazu werden. Also er hat ganz klar gemacht, ab Montag, wenn die Maskenpflicht gilt, dann erwartet er, dass die Rheinbahn die Hygiene sicherstellt in den Bahnen. Sie soll kontrollieren, dass alle Menschen da auch einen Mundschutz aufhaben, und mit gutem Beispiel vorangehen sollen die Rheinbahner und auch die von der Rheinbahn beauftragten Sicherheitsunternehmen. Mhm. Die sollen dann eben auch schon einen Mundschutz tragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt kurz in der Stadt, weil ich in die Redaktion einmal musste was holen. Mich stört die geringe Bereitschaft, selber was zu tun. Ne? Nächste Woche ist es Pflicht. Hm. Ich bin schon blöd angeguckt worden, weil ich auf dem Fahrrad meinen Mundschutz anhabe, oder auch als ich da durch die Fußgängerzone ging, wie viele Leute da sich jetzt schon tummeln. Hm. Und eigentlich wissen wir doch, wenn wir diese Freiheit jetzt wieder haben wollen, müssen wir auch gleichzeitig Abstand halten und uns auch ein bisschen schützen. Das ist auch doch nicht so wahnsinnig schwer. Mhm. Man muss auch nicht erwarten, dass der Staat jedem jetzt hier diese Mundschutzmasken da zur Verfügung stellt. Die kann man sich selber besorgen. Es gibt genug Geschäfte, die jetzt verkaufen. Man kann die ja auch wieder waschen. Man kann die auch selber nähen. Also wer ein bisschen handwerklich begabt ist, kann das machen.
Ist übrigens eine super Anleitung in der RP. Ich glaube, heute,
ja, heute ist sie drin.
Aus dem T-Shirt einfach rausschneiden. Man muss noch nicht mal nähen können. Man kann recht eine Schere und ein altes T-Shirt. Ja.
Und ich finde das ganz gut, wenn man sagt, wenn sich alle ein bisschen schützen, dann schützen wir uns gegenseitig. Es ist eigentlich alles ganz einfach.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe das auch so verstanden, ehrlich gesagt, dass ich mir selber gefälligst irgendeine Sorte Mund-Nasen-Schutz besorgen muss und nicht darauf warten darf, dass mir jemand die auf dem Präsentierteller gibt. Es sind ja 100.000 Stück verteilt worden, auch durch Freiwillige und an Rheinbahnhaltestellen, so am Montag war es, glaube ich. Insofern ist es ja jetzt nicht so, dass da nichts passiert, aber ich bin, und deswegen ehrlich gesagt hat mich auch diese Geiselwatschen hat mich auch so ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, okay, ich sehe ein, dass man der Rheinbahn sagt, ihr müsst eure Züge vernünftig desinfizieren, ihr müsst irgendwie dafür sorgen, dass euer Personal Masken hat und Masken trägt und so weiter und mit gutem Beispiel vorangeht, von mir aus auch gerne, obwohl ich sagen würde, mein Gott, ein Straßenbahnfahrer ist auch nur ein Mensch, aber die sind doch nicht dafür verantwortlich, dass die Menschen in der Rheinbahn die Masken tragen. Das ist doch das Ordnungsamt, das ist die Stadt, oder das, nicht?
Nee. Also in der Rheinbahn selber muss schon auch die Rheinbahn kontrollieren.
Okay.
Das ist auch logisch. Das sind ja ihre Fahrzeuge und es gibt Voraussetzungen. Die Rheinbahn kontrolliert ja auch, ob die Leute da drin essen. Also das soll man ja eigentlich auch nicht. Also
ja, aber das ist ja eine Regel, die Rheinbahn gegeben hat.
Genau, genau.
Also dass die Rheinbahn jetzt kontrolliert, dass die Leute sich so verhalten, wie die Rheinbahn das möchte.
Das ist eine Voraussetzung. Das ist so wie mit den Kontrollen. Was ist in deinem Gepäck, wenn du fliegst? Wenn du jetzt in deinem Handgepäck da tonnenweise Zeugs hast, also auch die, dann muss ja auch die Fluggesellschaft dir das verbieten. Mhm. Ich kann dich nicht befördern, liebe Helene, wenn du hier mit Sprengstoff an Bord bist. Das wird hier kontrolliert. So, und genauso muss die Rheinbahn kontrollieren, dass die Leute dann auch Masken haben, weil sie ja auch jeden ihrer Kunden schützen muss. Mhm. Da ist die Rheinbahn schon in der Pflicht.
Ja, okay.
Der Passagier ist aber auch in der Pflicht, der Fahrgast, sich selber sowas zu besorgen. Und wo die Rheinbahn sich einen schlanken Fuß macht, ist, dass sie in ihren FAQs da irgendwie schreibt auch, dass das Desinfizieren der Fahrzeuge eigentlich nicht praktikabel sei. Das geht nicht, sondern die Kontaktflächen, also da, wo wir alle anfassen, die Griffe und die Automaten und so weiter, natürlich kann man das zwischendurch mal abwischen und desinfizieren. In Südkorea kannst du jetzt ins Theater gehen und du gehst durch so eine Schleuse und wirst gleich mit Desinfektionszeug berieselt. Das geht aber. Also so, dadurch können die Leute die Kultureinrichtungen wieder nutzen.
Ja.
Also warum soll man nicht Kontakt Flächen in Rheinbahnfahrzeugen reinigen und auch mit einem Desinfektionsmittel versehen reinigen. Also wir müssen uns alle ein bisschen bewegen.
Mhm. Okay, das heißt, an der Stelle hast du Verständnis für Geiselskritik.
Ja, an dem Punkt, dass er sagt, ihr müsst das tun. Also diese Forderung ist richtig, das sollte das Selbstverständnis der Rheinbahn auch sein. Ja.
Und dieser scharfe
Leute,
Ton,
der ist übertrieben. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, was da im Vorfeld war, ob es eine Auseinandersetzung gab oder nicht. Meines Wissens ist die Rheinbahn nicht mit im Krisenstab. Das hat ja Stefan Keller, der CDU-Spitzenkandidat, der Stadtdirektor in Köln ist, bemängelt. Da können wir gleich auch auf den Punkt noch Altenheime mal eben kommen. Ich finde, dass Herr Keller recht hat, wenn er sagt, wieso watscht Herr Geisel die Rheinbahn ab? Er hat gestern selber noch gesagt, er ist gegen Mundschutz als Pflicht. Und einen Tag später wirft der Rheinbahn vor, sie bereitet sich nicht richtig darauf vor. Das ist tatsächlich ein Widerspruch. Aber ich denke, so wie Herr Geisel immer so ein bisschen hinterhergelaufen ist, wenn was umgesetzt wurde, man muss präventiv denken bei dieser Pandemie. Wir müssen alle miteinander lernen, dass man da was tun muss, weil wir ja unsere Freiheit ein bisschen zurück... Also ich würde das immer positiv sehen. Wir wollen unsere Freiheit zurückhaben und wir wollen gleichzeitig nicht so viele Todesfälle haben. Mhm. Also tun wir doch mal ein bisschen was dafür. Wer zwei Minuten nachdenkt, kommt zu den richtigen Schlüssen. Es ist eigentlich ein ganz kleines, einfaches Dominospiel. Der zweite Punkt, was ich gerne kurz ansprechen würde, ist jetzt die Auseinandersetzung auch um die Pflegekräfte in Altenheimen, Pflegeheimen. Da macht ja das Köln jetzt so, dass sie immer wieder die Mitarbeiter testen und haben dadurch schon 69 Corona-Infizierte rausgenommen und in Quarantäne geschickt. Mhm. Und da sagt der Keller, dadurch vermeiden wir natürlich Ansteckungen der Schutzbefohlenen, die du da pflegst. Mhm. Das ist für mich logisch, dass das ganz gut ist, wenn ein Corona-Kranker nicht die alten kranken Leute pflegt. Oder?
Ja.
So, und hier sagen das aber die Leute von den Wohlfahrtsverbänden, nö, Unruhe und nur wenn einer ein Symptom hat, sollte man das tun und so. Wir haben hier zuletzt 100, 130 Testungen am Tag, haben eine Kapazität von 800. Hm. Also sollten nicht Pflegekräfte einmal in der Woche zum Corona-Test gehen? Hm. Einfach, damit wir diese Sterblichkeit senken bei den alten Leuten oder diese Risiken für die alten Leute. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist eine Möglichkeit, die liegt da auf der Hand. Das wird dann hier so gesagt, nö, das machen wir nicht. Kann ich nicht verstehen. Also ich habe selber einen Freund, der hat seinen über 80-jährigen Vater im Altenheim. Ist traurig, dass er den selber nicht besuchen darf. Aber wir lassen die Leute, die mit ihm zu tun haben, einfach immer ohne Test da gehen, die da immerhin, obwohl wir Tests machen könnten. Ist das logisch? Nein, ist es nicht. Und da verstehe ich manchmal dann die politische Führung nicht. Da kann, und auch die Verantwortlichen von den Wohlfahrtsverbänden, da kann man ein bisschen mehr tun.
Okay, also mit anderen Worten, Stefan Keller, und da kommen wir zum Thema Wahlkampf, der ja hier Oberbürgermeister werden will bei der Kommunalwahl, über die wir auch gleich nochmal reden können, die möglicherweise hoffentlich vielleicht im September stattfindet. Mhm. Der sagt, ich bin eigentlich der bessere Krisenmanager, schaut, wie ich das in Köln mache.
Das sagt er, also ich versuche das sachlich zu beurteilen jetzt erstmal, aber er sagt das ja jetzt so, ich kenne nicht alle Details, die da in Köln gemacht werden, und Düsseldorf macht bestimmt auch vieles richtig und gut, das muss man sagen. Wir haben hier eine hervorragende Leiter von Feuerwehr und vom Gesundheitsamt, die das hier ganz toll angepackt haben.
Zahlenmäßig aber, muss man auch sagen, sind wir ja, ziemlich gut, also sind wir ja, besser, statistisch sind wir besser als Köln, ne?
Ja,
weil wir, ich meine, gut, wir haben auch weniger Einwohner, aber wir haben, glaube ich, auch weniger pro 100.000 Einwohner.
Ja. Ja, genau, haben wir auch, habe ich auch gesehen in unserer RB-Statistik, die wir ja jeden Tag aktualisieren. Nein, Düsseldorf macht vieles richtig und gut, aber ich finde in dieser Prävention, wenn man jetzt guckt, welche Testkapazität haben wir und wer sollte da immer getestet werden, finde ich, da ist das ein Diskussionspunkt, darüber muss man reden. Und was den Wahlkampf angeht, muss man auch sagen, der ruht zwar quasi im Augenblick, weil die Corona-Krise alles überlappt, aber alles, was jetzt Spitzenkandidaten sagen, egal wozu es ist, alles ist Wahlkampf. Es wäre ironisch, es wäre einfach falsch zu sagen, naja, egal was die jetzt sagen, ist ja nicht so gemeint oder so. Nein, alles ist Wahlkampf und jeder versucht natürlich gut auszusehen dabei. Herr Geisel auch. Er hat jetzt viele Möglichkeiten nicht. Also sonst würde er überall für irgendwelche Feste eröffnen und so. Wenn die Rheinkirmes nicht kommt, kann er das nicht. Also überall kann ein Oberbürgermeister sich immer zeigen und der macht nie so viele Termine wie in einem Wahljahr. Das macht jeder, egal welcher Partei. Und diese Bühne hat er jetzt nicht und jetzt schafft er sich neue Bühnen. Er macht also Online-Pressekonferenzen, er macht Meetings, holt sich gute Gesprächspartner zur Seite, um eben zu sagen, wie er das hier alles führt, wie er das macht in der Corona-Zeit. Und das haben die anderen Oberbürgermeisterkandidaten nicht. Also er ist im Vorteil, er kann sich Bühnen und Kommunikationsmöglichkeiten schaffen. Und natürlich führt das zu so einer Diskussion, entsteht jetzt so ein Ungleichgewicht eigentlich, wie kann man Wahlkampf führen in so Corona-Zeiten? Hm. Und natürlich geht auch eine Diskussion los, ist es vielleicht nicht besser, die Wahl ein halbes Jahr später zu machen?
Ja, eigentlich soll die am 13. September sein. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, die OB-Kandidaten an sich haben, glaube ich, keine Macht darüber, wann dieser Termin stattfindet. Die können das nur, können dann nur ihre Meinung zu sagen. Aber du hast sie auf jeden Fall mal gefragt. Und dabei kam erstaunlicherweise raus, was selten passiert, Thomas Geisel von der SPD und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP sind einer Meinung.
Nämlich, das sollten wir uns alle groß ankringeln. Ich glaube, beide auch sind ganz schockiert, dass sie das so hinbekommen haben.
Wie kann das passiert sein?
Wie kann das passiert sein?
Sie haben sich nicht gut koordiniert.
Aber es ist die
Ähnlichkeit da drin. Also sie sagen beide, um das inhaltlich zu sagen. Sie sagen beide, die Wahl kann am 13. September stattfinden.
Das
und
ist so
Wahlkampf
ein
kann man
Gut.
trotzdem machen, man muss sich halt gut überlegen, wie.
Genau, und da sieht man auch, was sie nämlich letztlich eint. Die sind beide so Kämpfernaturen auch, sind letztlich sehr offensiv, auch wenn ihr Auftreten unterschiedlich ist. Und sie sagen halt, man hat online, beide sind sehr viel online unterwegs, muss man sagen, sehr intensiv. Hm. Beide haben eine fünfstellige Zahl an Facebook-Freunden, da wird viel gepostet und auf Instagram passiert viel. Und Frau Strack-Zimmermann sagt, man muss entlang der Lage Wahlkampf machen. Wir müssen jetzt die Antworten geben auf die Fragen, die wir beispielsweise eben zu Corona diskutiert haben. Das, was jetzt die Menschen angeht, das müssen wir debattieren. Wir müssen Antworten auf die Herausforderungen finden. Das sollten wir tun und dann wird der Wähler entscheiden. Wir können jetzt nicht unsere eigene Agenda machen. Ich sehe es einen Tick anders, weil es schade ist, wenn viele Themen, die so eine Stadt auch in den nächsten 5 Jahren bewegen, jetzt vielleicht nicht so eine Beachtung finden, die aber vielleicht wichtig wären für meine Wahlentscheidung. Ja? Ja. Und die sind jetzt sehr im Hintergrund. Aber eben Geisel und Strack-Zimmermann sind dafür, das zu machen. Und Fragezeichen, die stärksten Fragezeichen oder die größten Fragezeichen hat eigentlich der Stefan Engstfeld auch angebracht. Die Grünen müssen noch ihre Liste aufstellen. Er sagt, wie sollen denn die Kandidaten sich hier bekannt machen? Geht im Augenblick gar nicht. Sagt er, das ist eigentlich kein faires Verfahren mehr.
Also ihm geht es da nicht nur um die OB-Wahl, sondern
nicht
es geht tatsächlich
um die,
auch um die anderen.
Den Wahlkampf an sich und die Kandidaten, auch für die Bezirksvertretungen. Es gibt ja Fristen und bei dem Wahltermin 13. September muss bis zum, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, 10. 14. Juli müssen die Listen abgegeben werden beim Landeswahlleiter letztlich, also so, ne, also beim kommunalen Wahlleiter. Und deswegen sagt er, wir müssen bis Ende Mai entscheiden im Land, da wird es nämlich entschieden, der Landtag kann das noch ändern, ob wir den Wahltermin so halten wollen oder nicht.
Verstehe. Okay.
Herr Geisel ist übrigens auch noch nicht nominiert. Der muss noch einen Parteitag machen und die wissen auch noch nicht wo, wie
wir
groß.
So, ne?
Da kommen über 200 Leute und der Geschäftsführer von der SPD hat mir gesagt, wir müssen erstmal gucken, welcher Raum dafür überhaupt in Frage kommt.
Ja.
Ja, 1,50 Meter Abstand und so weiter
mit
über 200 Leuten.
Quadratmeter man da braucht,
die Schulaulen, sagt er, weiß er gar nicht, wo die gehen, sonst immer eine Schulaula, ob das jetzt reicht.
Ja, schwierig. Okay, warten wir es ab. Gleich reden wir mal wieder über die Umweltspur, aber vorher haben wir hier noch eine Botschaft von unserem Sponsor.
Gott sei Dank.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aktuell im Homeoffice ist es ja so, man wird relativ viel angerufen und da mischt sich alles so. Ne? Auf der einen Seite Anrufe von, die irgendwie mit dem Job zu tun haben, Absprachen mit Kollegen, Konferenzen. Mittags rufen irgendwelche Verwandte an oder Freunde, nachmittags Kundengespräche, irgendwelche Meetings, die man hat. Und vielleicht möchte man abends ja auch nochmal mit ein paar Freunden telefonieren. Mache ich inzwischen mehr als vorher, muss ich sagen. Auf jeden Fall wechseln sich ständig berufliche und private Kontakte ab. Und das ist vor allen Dingen für die Leute doof, die finden, geschäftliche Kontakte sollten nicht unbedingt die private Nummer benutzen und andersrum.
Mhm.
Und wir haben eine Lösung dafür, nämlich von unserem Partner Zipgate. Die eSIM in Zipgate Team. Damit kriegt man eine komplette Telefonanlage mit allen Funktionen auf ein privates Smartphone. Also man kann sozusagen vereint und doch getrennt 2 Nummern, eins für Privates, eins für Geschäftliches. Und das hat noch einen weiteren Vorteil übrigens. Den Tag im Homeoffice könnte man auch ganz entspannt hier auf dieser Parkbank oder auf einem Balkon verbringen oder irgendwo in der Sonne oder im Garten. Ist doch schön. Nähere Infos dazu findet ihr unter zipgateteam.de/homeoffice. Ja, ich würde sagen, wir reden mal über die Umweltspur.
Ja.
Wir haben es lange nicht getan, es wird mal wieder Zeit. Der Umweltspurhunger ist groß. Und es ist so, die CDU hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und gesagt, hey, was ist eigentlich mit diesen beiden Umweltspuren? Wir erinnern uns, Merowingerstraße, Prinz-Georg-Straße, eingerichtet 15. April, glaube ich, vergangenen Jahres, um Ostern herum.
Zu Ostern,
in den Osterferien. Und auf der Website der Stadt steht, der Verkehrsversuch an beiden Umweltspuren auf der Merowinger und auf der Prinz-Georg-Straße läuft noch bis Ostern 2020.
Ja.
Gucken wir kurz in den Kalender. Ostern 2020 ist jetzt einige Tage her. Das war doch gerade, da war doch gerade was. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist da eigentlich Phase? Warum ist die Umweltspur noch da?
Ich hätte normalerweise auch damit gerechnet, dass man dann irgendeine Mitteilung macht. Und wir haben jetzt auch Ordnungs- und Verkehrsausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss hätte man das schon diskutieren können. Achtung, die Umweltspuren, die doch so viel beachtet waren in Düsseldorf. Die Zeit ist abgelaufen, so und so sehen die Ergebnisse aus. Weiter damit, ja oder nein?
Mhm.
Und irgendwie hat man so den Eindruck, das haben die so alle komplett verpeilt und vergessen, weil ja Corona uns so beschäftigt hat. Das geht natürlich eigentlich nicht. Und jetzt gibt's auf einmal so ein Hin und Her. Und reichen die Daten nicht? Da gibt es unterschiedliche Positionen. Und jetzt soll Ende Mai im Ordnungs- und Verkehrsausschuss ja, diskutiert werden, ob die Daten ausreichen oder ob man es nicht besser noch ein bisschen verlängert, eben wegen dieses Abflachen des Verkehrs in der Corona-Zeit.
Ja, gehen wir nochmal 3 Schritte zurück. Daten, Daten, Daten. Der Punkt ist ja, diese ganzen Umweltspuren gibt es ja überhaupt nur als Verkehrsversuch, als Test.
Richtig.
Ne, die sind ja gar nicht, das kann man ja eigentlich nach deutschem Recht so gar nicht unbedingt machen, sondern man kann es dann machen, wenn man das mit dem Verkehrsministerium abspricht und sagt, okay, wir wollen mal testen und gucken, ob das was bringt. Und zwar in diesem Fall für erstmal ein Jahr. Wir gucken uns das genau an.
Auch die Fahrgemeinschaftenregelung ist ja nur mit Ausnahmegenehmigung des Bundesverkehrsministers möglich geworden. Ne?
Genau. Jetzt hat die CDU gesagt, aha, ein Jahr vorbei, prima, dann können wir das ganze Jahr wieder abräumen. Und die FDP in Form von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der bereits erwähnten FDP-Oberbürgermeisterkandidatin, hat gesagt, Hauptsache, wir müssen erstmal saubere Daten liefern. Mhm. Die haben ja diese ersten beiden Umweltspuren tatsächlich mitgetragen in der Ampelkoalition.
Und nur die lange dritte dann, die im Herbst gekommen ist, da hat die FDP gesagt, da sind wir nicht für, wie auch die CDU, die nicht wollen. Das ist ja nur ganz knapp entschieden worden, dass die eingerichtet wurde. Und jetzt muss man halt gucken, was passiert. Auch die Grünen haben nochmal einen Tick eine andere Meinung. Ne? Die sagen auch, das muss man nicht abbrechen, erstmal weiterlaufen lassen. Und jetzt kommt es darauf an, was der Ordnungs- und Verkehrsausschuss
entscheidet. Wird es noch eine Umdrehung komplizierter, weil während der Corona-Krise ja bislang noch die Umweltspuren ausgesetzt sind, damit die Leute wieder Anreize haben, ins Auto zu steigen, was man ja eigentlich damit verhindern
wollte. Die Rheinbahn hat gepostet, bitte fahrt nicht Bus und Bahn.
Genau. Zum 4. Mai soll das jetzt aber wieder rückgängig gemacht werden. Das heißt, die Umweltspuren gelten dann wieder.
Parkgebühren werden wieder eingeführt in
der Stadt. Also alles wieder wie vorher möglicherweise. Aber
verstehst du das? Wie findest du das?
Dass es wieder zurückgeht.
Ja, dass jetzt alles wieder ab 4. Mai...
Naja, erstmal finde ich es konsequent, weil warum soll man es anders machen? Also wenn man jetzt sagt, wir öffnen das alles wieder und die Leute können wieder und die dürfen mit Masken in den ÖPNV, dann...
Ja, aber trotzdem soll man Abstand halten. Man soll Abstand halten. Ich glaube, dass viele Leute eben nicht so gerne mit der Straßenbahn fahren, weil man sich ja doch relativ nahe kommt.
Ja, okay.
Gut, wenn alle einen Mundschutz anhaben. Aber ich glaube, dass da viele eine Scheu haben werden. Und Sprit ist auch nicht teuer im Augenblick. Ne? Auch aus Vorsichtsgründen, dass sie dann einfach sagen, komm, ich fahre weiter mit dem Fahrrad oder ich fahre mit dem Auto, wenn ich hin muss. Homeoffice geht ja auch noch weiter. Ne? Also man weiß es noch nicht genau, wie lange.
Das ist halt für mich so ein bisschen das Argument. Also ich glaube schon, dass über diese Öffnung am 4. Mai hinaus die Leute, die können und dürfen, werden im Homeoffice bleiben. Das macht ja auch Sinn. So. Und ich glaube schon, dass wir dann immer noch weniger Verkehrsaufkommen haben als vorher und dass man das dann vielleicht rechtfertigen kann, weil die Leute eben nicht wie beknackt im Stau stehen werden an den Umweltspuren. Man muss ja auch sagen, es war sehr unterschiedlich. Ne? Also es ließ sich nicht so sagen, dass man jeden Tag sehr, sehr lange da sich der Verkehr gestaut hat. Immer mal ein bisschen, aber manchmal auch sehr viel. Genau. Also ja, schwierig. So pragmatisch betrachtet würde ich sagen, das geht schon irgendwie. Aber klar,
ich hätte für so ein paar Kontinuitäten gesorgt. Wir sind alle befürchten doch, dass wir diese zweite Welle kriegen. Wir lockern jetzt und wie konsequent werden die Leute sich schützen? Ich hätte das jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich hätte das noch so weiterlaufen lassen. Einfach, weil wir wissen nicht, wie ist das in 6 Wochen. Wenn wir dann wieder anfangen und sagen, jetzt gelten die Umweltspuren wieder nicht und parken nicht, weil wir so wieder so einen Anstieg haben. Also ich hätte so ein paar Sachen einfach weiterlaufen lassen. Erstmal geguckt, kriegen wir das umgesetzt mit den Mundschutzmasken? Tragen die Leute das alle? Haben wir auch genug Masken? Also so die Flut an Masken sind es ja jetzt auch nicht. Also ich glaube schon, dass man sich damit irgendwie versorgen kann. Aber diese grünen Masken, die man von den Ärzten, ne, die man immer so sieht, das sind Einwegmasken. Die kannst du nicht abends mal auf die Leine hängen. Also die soll man wegschmeißen.
Ja.
Wenn man Stoffmasken hat, die musst du waschen, weil du hast ja vielleicht Viren drauf.
Bügeln. Also, hat mir aber Wolfgang Götz, unser Medizinexperte, gesagt.
Genau, oder im Backofen tun kannst du sie auch. Ja.
Naja, sagen wir mal so, ist ja jetzt die Frage. Also ich glaube schon, was ich ehrlich gesagt jetzt nicht so redlich fände, wäre zu sagen, ach wie praktisch, Corona-Krise, dann können wir ja direkt mal die Umweltspuren abschaffen, weil das ist ja irgendwie auch inkonsequent.
Nein.
Und das ist so.
Nein, das
auf
muss
der
ja
anderen
vernünftig
Seite,
entschieden werden.
Also erstmal der Schritt, der davor bei mir ist, ist erstmal die Frage, eigentlich finde ich das schon eine richtige Argumentation. Man kann nicht sagen, wir testen das ein Jahr und dann geht das Jahr um und man sagt, ach, wir machen jetzt einfach noch ein bisschen weiter, sondern man muss jetzt schon mal evaluieren. Jetzt sagt die Stadt, wenn ich das richtig verstanden habe, im Moment können wir tatsächlich keine vernünftigen Daten erheben. So, das sehe ich auch ein, dass man jetzt seit 1. März
das
ungefähr
stimmt.
wahrscheinlich ein anderes Verkehrsaufkommen hatte. Andererseits muss ich sagen, die Luft war ja wesentlich besser. Also, keine Ahnung.
Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, wir müssen natürlich auch eine Beurteilung machen, die so für die nächsten Jahre ist. Und wenn man dann jetzt sagen würde, komm, wir hatten diesen Einbruch wegen Corona, das kann ich auch nachvollziehen, das stimmt. Das Ganze kann man ja auch so beschließen. Wir verlängern das Ganze um ein halbes Jahr. Und dann wird halt im Herbst entschieden. Fände ich nicht schlimm. Aber ja, man muss so eine Aussage treffen. Das muss also klar geregelt werden.
Aber komisch ist doch, dass der OVA, der Ordnungs- und Verkehrsausschuss, wie du schon gesagt hast, am Ende Mai wird entschieden, gibt es laut Stadt zwei Optionen. Entweder wir richten die Umweltspur dauerhaft ein oder wir verlängern den Testversuch. Ja. Aber es gibt nicht die Option, wir hören jetzt
das
damit auf.
Das geht auch nicht.
Und ich habe darüber nachgedacht, warum ist das? Und ich meine, im Endeffekt ist es ganz logisch. Wir reden immer so über die Umweltspur, als ob die Umweltspur für die Umwelt da wäre. Aber die Wahrheit ist ja, sie ist dafür da, das Dieselfahrverbot zu verhindern. Mm. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf meine Irritation. Man, in dem Moment, wo man sagt, wir beenden dieses Experiment, was ja bedeuten würde, wir sehen es als gescheitert an,
richtig,
dann müssen wir uns was anderes überlegen, um irgendwie die Luftwerte besser zu machen.
Genau, dann ist der Ertrag nicht so hoch.
Und also wenn der Testversuch weiterläuft, kann man immer noch sagen, ja, wir gucken noch. Oder wenn man sie dauerhaft einrichtet, kann man hoffen, dass die Gerichte sagen, das reicht
nicht aus. Also man stelle sich vor, zum 1. September entscheidet das Oberverwaltungsgericht, muss ein Dieselfahrverbot umgesetzt werden zum 1. September. Mhm. Und am 13. September ist die Wahl. Mhm. Wer wird dann verprügelt?
Gute Frage.
Vermutlich die, die es entschieden haben.
Die was entschieden haben aber?
Ja, dass man sie abgeschafft hat.
Meinst du?
Ja, also so, deswegen will das keiner regieren. Also das passt zu deiner Schlussfolgerung. Ne? Also so ist das. Man will, also ich würde sagen, man muss ein sauberes Verfahren haben. Und wenn man sagt, die Zahlen sind jetzt nicht aussagekräftig, weil seit März eben der Verkehr da eingebrochen ist, kann ich das nachvollziehen. Und ich sehe das jetzt als Bürger einfach. Ja, sondern wenn die dann sagen, pass mal auf, wir brauchen ein halbes Jahr länger, okay. Hm. Dann muss man das mit Mehrheit so beschließen.
Ja.
Das ist in Ordnung. Aber wenn man keine Gründe findet oder so, dann muss man es auch, wenn es nur ein Jahre Testlauf war, dann muss man es auch abschaffen.
Ja.
Aber es scheint mir nicht unvernünftig zu sagen, lass ihn uns etwas verlängern.
Aber
du hast beide Optionen.
Verlängern am 26. Mai, aber du würdest trotzdem sagen, erstmal nicht in Kraft treten lassen. Also erstmal weiterhin keine Umweltspur wegen Corona.
Das würde ich machen, weil es ist ja so. Diese niedrige Reproduktionsziffer, die wir jetzt haben, 0,9 wurde gestern gesagt. Also einer, der sich angesteckt hat, steckt nur 0,9 Menschen an. das ist gut. Ne? Wir hatten sogar, glaube ich, mal 0,7 wurde gesagt, mal vor einer Woche oder so. Und der Gesundheitsamtsleiter hat mir gesagt, alles, was wir jetzt an guten Ergebnissen haben, ist unser Verhalten von vor 14 bis 28 Tagen. Das heißt, wir haben jetzt die Lockerung. Dann gucken wir doch mal bitte in 14 bis 28 Tagen, wie stark die Zahlen wieder ansteigen. Wenn sie gar nicht ansteigen, okay. Mhm. Aber wenn sie wieder ansteigen, dann kommen wir auf einmal sofort wieder in die Verschärfungsdebatte. Und was war falsch an den Lockerungen? Das, was jetzt Frau Merkel gestern im Bundestag gesagt hat, forsch zu forsch. Wenn das so ist und hat solche Folgen, das meine ich, dann laden wir doch lieber 4 Wochen länger. Und dann wird ab Juni von mir aus, werden die Umweltspuren wieder scharf gestellt und die Parkgebühren wieder eingeführt. Aber wir machen jetzt zum ersten Mal seit dem Shutdown wieder diese Lockerung und ich weiß nicht, ob die Disziplin der Menschen ausreicht.
Also mit anderen Worten, es wäre besser, wenn man erstmal nur an einigen Schrauben dreht und nicht direkt an allen.
Richtig.
Damit man gucken kann, welchen Effekt das hat. Ja, das finde ich auch sehr schlau.
Aber das ist halt auch das Problem dieser Stadt, ne?
Ich meine, du hast so viele Interessen. Du hast die Interessen der Verkehrsteilnehmer. Du hast die Interessen der Eltern, die ihre Kinder endlich wieder in Schule und Kita bringen wollen. Du hast die Interessen der Gastronomen, die sagen, wir krebsen hier rum und gehen unter. Du hast die Friseure, du hast die Einzelhändler, du hast die Rheinmann.
Aber die Gastronomen kann ich auch verstehen.
Die wollen halt alle wieder ins Machen kommen.
Ja, ne? Du hast
jeder. Die Leute wollen ihre Eltern wieder besuchen.
Es gibt auch die pragmatische Antwort. Die Leute wollen alle wieder zum Friseur gehen, deswegen werden die Friseure aufgemacht. Der Friseur ist aber eine halbe Stunde im Vollkontakt. Direkt. Ja. Da ist kein 1,5 Meter Abstand, sondern der ist direkt dran am Menschen. Aber im Restaurant darf der nicht in einer Sekunde dir mal eben Teller dahinstellen. Das ist ja auch unlogisch. Also mit den Friseuren hätte man rein theoretisch mit 1,5 Meter Abstand vom nächsten Tisch doch wieder servieren können erlauben, wenn derjenige, der dir es bringt, die Servierkraft, hat einen Mundschutz auf. Also wo ist da der Unterschied zwischen Friseur und das ist alles nicht ganz logisch.
Nee, ist es nicht, klar. Ich kann nur sagen, ich habe mir die Haare selber geschnitten. War
super.
Nicht ein, ja, jetzt siehst du ja nichts, weil ich ja ein riesiges Headset habe, aber es war nicht uneingeschränkt ungefährlich.
Ich verwildere auch, ich habe schon überlegt, mir an den Seiten, aber ich habe auch Angst, mich zu verstümmeln, wenn ich das mache, mir hier so einen Bartschneider oder was anzusetzen und mir die Haare. Ich habe jetzt einen Termin für 7. Mai, ich bin ganz froh.
Wer war das nochmal? Olaf Scholz.
Der sah so verunglückt aus, als wäre der von der Leiter
gefallen.
Der hat, glaube
ich, den falschen Aufsatz genommen und das erstmal zu dünn.
Der wird jetzt immer von der anderen Seite gezeigt, glaube ich, im Fernsehen.
Aber er ist sehr offensiv damit umgegangen. Ich fand erstaunlich, ich glaube, über den Instagram-Kanal des Wirtschafts- oder des Finanzministeriums haben die das verbreitet. Das fand ich total witzig. Das war dem offenbar ganz egal. Fand ich total gut.
Muss man zustehen.
Ja, muss man offensichtlich. So, kurze Pause. Gleich geht's weiter an dieser Stelle. Sag mal, Jens, hast du eigentlich schon unsere tollen Audioartikel mal ausprobiert?
Nein, noch nicht.
Kennst du das?
Ich weiß, was es ist. Ich habe mir alles direkt durchgelesen, mit dir drüber gesprochen.
Ja.
Ich habe es noch nicht, muss ich noch machen.
Ja, musst du noch machen. Ich erkläre kurz, was es ist. Audioartikel sind ein tolles neues Produkt aus unserem Hause. Man kann sich Artikel der Rheinischen Post vorlesen lassen. Also wir suchen immer 5 gute Artikel aus. Ganz oft ist auch was aus dem Lokalteil dabei. Dann ganz oft von vorne, so Politik und Wirtschaft und Kultur und alles Mögliche. Kann man sich angucken unter rp-online/audioartikel. Man muss allerdings, und da schlage ich den Bogen zu einem anderen Thema, man muss ein RP-Plus-Abo abschließen, um diese Audioartikel sich anhören zu können. Das ist aber, ehrlich gesagt, sprengt es nicht die Bank. 99 Nein. Cent in den ersten 3 Monaten, 4,99 danach. Und es hat noch einen tollen Vorteil, man unterstützt diesen Podcast.
Das ist überhaupt was ganz Wichtiges, weil Podcasts immer beliebter werden und ich liebe Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fange da morgens früh mit an, ich höre kurz Nachrichten und danach Podcast.
Ja, und du hast natürlich schon ein Apple Plus Abo.
Ist selbstverständlich, mehrere.
Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/reinpegel-angebot. Also, du bist ja ein riesengroßer Fan dieser Idee gewesen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf dem Messegelände, auf dem Parkplatz ein Konzert Gelände
ja, das finde ich absolut richtig, wenn wir das tun.
Weil?
Weil dann fertig, also ich wäre nicht dafür gewesen, wenn wir irgendeine riesige Grünfläche mit zig Bäumen drauf und so hätten kaputt machen müssen. Und,
aber so einen Oerseligen Parkplatz kann man mal
umgestalten. Es ist ein Parkplatz und ich bin da jetzt vorgestern noch mal abends drauf gestanden. Das ist eine riesige asphaltierte Fläche. Ja, ein paar Bäume müsste man fällen, wenn man das was größer macht. Aber erstmal schon dieser Parkplatz riesig. Da stehen die ganzen LKWs drauf, wenn Messen sind. Die warten dann, dass sie reinfahren dürfen und so weiter. Das ist also so ein Umschlagplatz logistischer Art. Und der ist direkt an der Autobahn. Und jetzt werden ja gerade zig Gutachten gemacht. Aber das ist super erschlossen. Da kommt man gut hin. Da sind noch andere Parkplätze, wo man parken kann. Und es gibt in NRW keine gute Fläche für große Open-Air-Konzerte. Und die werden eigentlich seit Jahren gesucht. So, und wenn Corona mal irgendwann, weiß ich nicht, vorbei ist oder wir gehen da anders mit um, warum soll man dann nicht da eine Open-Air-Fläche machen? Was fand ich eigentlich in Ordnung?
Das war ja damals das Wort, was am meisten im Rheinpegel-Podcast gefallen ist, bevor die Umweltspur kam, nämlich der Name Ed Sheeran, der vielleicht so ein Konzert da hätte machen wollen, wenn es denn so weit gekommen wäre. Aber auch da muss man leider sagen, ist das Ganze so ein bisschen verunglückt und ist es nicht dazu gekommen. Aber jetzt gerade in dieser Corona-Krise wird dieser Parkplatz, dieser eben gleiche, sehr heftig genutzt, nämlich in erster Linie erstmal in Form eines aus dem Boden gestampften Autokinos, das auch, glaube ich, ganz gut läuft.
Ja, das läuft sehr gut. Ich habe mich mit dem Geschäftsführer von Die Live, das ist ja die städtische Tochtergesellschaft, die ganzen großen Hallen bewirtschaftet und eben auch ganz viele Konzerte holt nach Düsseldorf. Also dieses Jahr geplant bei Die Live insgesamt 382 Veranstaltungen, das ist ja schon relativ viel.
Waren geplant
und durch Corona, das hat er mir in dem Interview gesagt, finden 200 jetzt nicht statt. Knapp eine Million Besucher kommen jetzt nicht nach Düsseldorf, geben mir kein Geld aus, gehen auch nicht in die Altstadt, lohnt sich nicht. Das tollste Jahr der Unternehmensgeschichte ist jetzt das erbärmlichste. Diese Open-Air-Fläche, die Live-Park soll das ja hinterher heißen. Übrigens ist ja nicht vom Tisch, ne? Da läuft jetzt das Genehmigungsverfahren, das ist sehr kompliziert, noch mit neuen Gutachten und so weiter. Man muss gucken, was am Ende bei rauskommt, aber vielleicht mal im nächsten Jahr fällt dann die Entscheidung, dass wir da so vielleicht, weiß ich, 5 Konzerte im Jahr machen können oder so, keine Ahnung. Die finden dann vielleicht statt in Düsseldorf, muss man sehen. Also tot ist das nicht. Und jetzt, weil eben gar nichts stattfinden konnte, kam die Idee auf Essen, damit, die haben ja ein Autokino, wieder anfing, haben die sich gedacht, und das Ganze wurde innerhalb von 10 Tagen dann umgesetzt. Lass uns auch mal versuchen, in Düsseldorf ein Autokino zu machen. Und in den ersten 2 Wochen des Betriebs war wirklich jede Veranstaltung ausverkauft. Und gestern Abend war ja zum ersten Mal da, also wir haben ja schon Gottesdienste da gehabt, ein Konzert von Alligator. Und heute Abend ist das nochmal. Und es war wohl ganz toll, wie ich jetzt eben gehört habe. Ist wohl gut angekommen. Ist ja schwierig, ne? Du hast das ja nicht über Lautsprecherboxen, sondern dann springt vorne ein Mensch rum, der singt auch in ein Mikro rein. Dann wird das ja über eine UKW-Frequenz in die Autos rein, so wie sonst auch der Filmton kommt auch über ins Autoradio. Und jetzt auch so ein Konzert. Das ist also nicht laut sozusagen, wenn man auf dem Platz steht, hörst du nichts. Sondern nur die Menschen in den 500 Autos, die da maximal sein dürfen. Da kommt jetzt noch Sido, da kommt Brings und dann gehen die Filme weiter. Und das Ganze soll so lange laufen. Er geht jetzt erstmal von aus, er wahrscheinlich sagt er, die planen immer 4 Wochen im Voraus, aber er meint wegen Corona sehr wahrscheinlich, dass er bis Ende Juli da laufen wird an der Messe.
Für die Künstler ist das natürlich ein Gottesgeschenk, ne? Weil wollen wir ja bekanntlich nicht mehr so arg viel Geld mit Aufnahmen verkaufen. Platten gibt es ja nicht mehr verkaufen verdient, sondern eigentlich vor allen Dingen viel Geld verdient, wenn man auftritt und Konzertkarten verkauft.
Richtig.
Und insofern kann ich mir vorstellen, die sind da ganz üblich. Und du hast ihn ja auch gefragt, da haben wir ja einen O-Ton.
Ja.
Was er denkt, was das jetzt für die Musikbranche und die Konzertbranche bedeutet, diese Krise.
Für Sportler sind die Zeiten im Moment besonders schwierig, weil der Sport vom Wettbewerb lebt. Und der Wettbewerb findet nur statt, wenn tatsächlich Sportler und Athleten zusammenkommen, im Fußball oder in allen anderen Disziplinen. In der Musik ist diese Pause allerdings eine Gelegenheit zum wirklichen künstlerischen Schaffen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im nächsten Jahr eine sehr, sehr hohe Menge an Releases von Künstlern finden, die dann auch, weil sie isoliert für lange Zeit sich mit einem neuen Thema beschäftigen konnten, sehr, sehr interessante Ergebnisse bringen werden. Und ich glaube, es wird für die Musikszene eine Bereicherung sein.
Werden wir das auch bei den Konzerten dann merken?
Sicher, denn ich glaube, dass die Künstler für sich wieder spüren werden, wie wichtig die Interaktion mit den Besuchern, mit ihren Fans ist, sind. Und es wird zu einer viel stärkeren Energie kommen, weil es eine andere Dankbarkeit über die Möglichkeit des Auftritts geben wird. Man merkt ja erst, was man vermisst und entbehrt, wenn man es nicht hat. Und das erleben die Künstler im Moment, die sehr abhängig sind von der Interaktion mit ihren Fans und Besuchern. Und deshalb glaube ich, wird sowohl für das Live-Konzert, aber auch für den Content-Bereich, das eine ganz interessante künstlerische Phase werden.
Was ich erstaunlich fand an dem O-Ton, ehrlich gesagt, ist, wie unglaublich optimistisch er eigentlich klingt unterm Strich, ne?
Ja.
Also
der glaubt halt, dass es weitergeht und der ist gespannt jetzt. Also er sagt, natürlich ist das ganz übel, ne? Und es ist so, du arbeitest von einem Tag und du weißt nicht, was jeder, dieses Fahren auf Sicht, was jetzt alle immer sagen. Ne? Oder alle sind im Nebel, keiner weiß so richtig, was kommt. Und in Berlin gibt es jetzt erste Vorschläge, dass dann im Oktober vielleicht wieder Veranstaltungen bis 1000 Leute sein können. Also in der Stadt Berlin jetzt, ne? Nicht Berliner Bundesregierung, sondern so in Berlin. Das muss dann NRW am Ende wieder entscheiden. Und ich habe ihn auch gefragt, ja, kann er sich denn vorstellen, dass wir alle jetzt mit Mundschutz ins Konzert gehen?
Ja, warum nicht?
Und da sagt, hat er kurz überlegt und so, klar ist das anders, sagt er, aber ich war Anfang März in London, da habe ich noch meine Kollegen umarmt zur Begrüßung. heute gibt sich keiner mehr die Hand.
Ja.
Und was wissen wir, was wir in 2 Monaten tun? Und er meint, warum soll man nicht mit Mundschutz ins Konzert gehen? Wir wollen doch alle unseren Alltag und auch unsere Freuden wieder haben. Und warum soll man dann nicht auch im Konzert mal einen Mundschutz anziehen?
Also den Mundschutz finde ich überhaupt nicht so irritierend, aber die Vorstellung, 1,5 Meter Abstand einhalten zu müssen. Ja,
wie soll das gehen? Ne?
Ja, das ist, glaube ich, schwierig, erstmal die Leute überhaupt dazu zu bringen und zweitens das Gefühl in so einem Konzert, wenn du in so großen, die meisten Leute gehen ja nicht unbedingt allein ins Konzert, das heißt, vielleicht stehst du da mit deinen Freunden,
1,5 Meter Abstand beim
deinem
Konzert?
Mann oder deiner Frau oder wie auch immer. Ja, aber ist komisch, ne? Es ist nicht mehr dieses Gefühl. Andererseits, okay, dann sind es halt andere Konzerte, ne? Es ist kein Konzert, wo du vorne ganz vorne stehst und in der Menge
und?
Dich drängelst und moschst oder was, sondern du sitzt vielleicht dann auf Stühlen und die haben dann diesen Abstand und du genießt es dann auch. Es ist trotzdem Live-Musik. Aber klar, das fordert den Künstlern dann sicherlich ab, sich ein bisschen anders zu kreieren auf der Bühne.
Ich habe gestern telefoniert auch mit dem Superintendenten hier von Düsseldorf, also dem Oberhaupt der evangelischen Kirche, der Heinrich Fuchs. Und der sagte auch, du sprachst das ja eben schon an, also man überlegt ja im Augenblick auch Hochzeiten
durchzuführen. Wie sollte das denn ablaufen eigentlich?
Also das ist auch eine Idee davon, die verhandeln gerade mit dem Standesamt und da muss jetzt noch geklärt werden, geht das nicht. Also rein theoretisch möglich ist das. Es gibt ja auch diese Ambiente-Hochzeiten, wo du dann irgendwo in einem Museum oder im Park oder so mal eine Hochzeit abhältst. Das gibt's ja.
Aber anders als, glaube ich, in Amerika kannst du in Deutschland, soweit ich weiß, nicht einfach irgendwo heiraten.
Nein, das muss geklärt werden, gibt ein paar Regeln.
Kannst du sagen, im eigenen Garten oder irgendwas.
Ja, und auch die katholische Kirche sagt, nein, das geht eigentlich nicht. Die machen im Augenblick ja keine Hochzeiten, keine Firmungen und so, keine Trauungen.
Die sagen nur in Kirchen.
Das geht nur in Kirchen. Mhm. Und ich glaube, Taufen geht gerade auch nicht. So, und der evangelische, der Superintendent sagte, unter den gegebenen Umständen, wie es heute ist, würde er auch kirchliche Trauungen da in dem Autokino durchführen.
Ja.
So, und gerade wird in der evangelischen Kirche auch diskutiert, wie gehen die Gottesdienste denn jetzt weiter? Und er sagt, was wir jetzt gerade so diskutieren, er überlegt auch viel mehr Open-Air-Gottesdienste zu machen, wie da bei dem Autokino, wie vielleicht auf dem Parkplatz vom Bauhaus in Gerresheim oder in Parks, gab es ja auch schon Open-Air-Gottesdienste. Warum macht man das nicht öfter? Es ist eine viel bessere Gemeinde-Erfahrung, weil das war auch bei dem Autokino gar nicht so schlecht. Also das Gemeinschaftsgefühl war da, obwohl man in seinem Auto saß.
Schon.
Und er sagt, in den Kirchen mit 1,5 Meter Abstand, mit Mundschutz und du darfst nicht mitsingen.
Ja,
so wird es gerade, ja, so wird das gerade diskutiert. Warum dass die nicht mitsingen? Dass die Menschen,
wenn du nicht pustest.
Ja, du, genau, dann, genau, und du bist ja in dem geschlossenen Raum. Das heißt, mitsingen ist vermutlich unter freiem Himmel kein Problem.
Ja, stimmt, das wäre natürlich was anderes, wenn da ein bisschen Wind durchpustet, ne, dann hat man diese Ansammlung von Tröpfchen vielleicht
nicht in dem Raum so, ne?
Ja, stimmt, okay. Na gut, also ich meine, ich habe irgendwie gedacht, okay, standesamtlich Trauung, meistens sind da ja ehrlicherweise, muss man sagen, jetzt auch nicht so viele Leute mit dabei, ne? Also ich meine,
bei einer standesamtlichen Trauung, bei meiner Trauung war der ganze Saal gerammelt voll, da waren da 60 Mann drin. Da,
na gut, okay.
Da musstest du Fenster aufmachen, damit keiner erstickt, war wie im Pharaonengrab.
Na gut, also ich meine, wenn man das will, ist das natürlich ein Problem, aber trotzdem kommen da ja normalerweise nicht 150 Leute.
Nö, nee, aber so viele. Also bei einer großen Familie kommen auch viele mit.
Na, vielleicht. Ja, man muss es dann, man kann es ja dann jetzt auch anders planen. Also wenn man sagt, ich will aber mit 150 Leuten feiern, die können dann eben auch alle zu dieser Autokino-Trauung
kommen. Ist doch super. Und dann wird dann am Schluss hupen alle und freuen sich, haben Piccolos im Auto. So, warum denn nicht? Ich finde das gut. Du hast es dann wenigstens mitgekriegt.
Willst du direkt nochmal heiraten, ne?
Ich finde das eine gute. Ich finde, also eben jetzt gar nicht, oder im Augenblick darf ja noch nicht mal die Trauzeugen, also, sondern im Augenblick darf nur das Brautpaar rein und der Standesbeamte.
Ja.
Es sei denn noch ein Dolmetscher.
Echt, die Trauzeugen dürfen auch nicht?
Nein.
Warum nicht?
Ist verboten. Wegen Corona.
Komisch. Na gut. Also jedenfalls ist es eine interessante Möglichkeit. Mhm. Konzerte auch. Muss man mal gucken, was die noch so aus diesem Gelände machen.
Mal gucken, ob die Bürokratie das zulässt und die Vorschriften. Dann bin ich mal gespannt.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir wissen müssen diese Woche in Düsseldorf? Irgendwas, was ich vergessen habe?
Nein, also gut, jetzt muss man gucken, die Schulen, das fand ich jetzt heute, wir hatten ja tolle Fotos drin, wenn man sieht, wie der einzelne Schüler da vorne in der Mitte mit seinem Mundschutz sitzt, was ich heute auch ganz spannend fand, wir hatten auf Seite 2 einen Artikel über die Uni von der Semia Ünlü und Frau Steinbeck hat da auch erzählt, dass, also sie die Uni-Rektorin, dass es an der Uni jetzt schon Online-Prüfungen gibt, also wo du im Live-Chat quasi, dann wird dann kontrolliert sogar, du musst also das immer so kurz zeigen, dass keiner mehr in dem Raum da steht, wo du gerade bist und dass da nichts, dass du ja pfuschen kannst du ja auch nicht, kannst ja nicht mit Büchern
ich lese
rumhantieren.
Von einem Teleprompter ab.
Und das finde ich, das finde ich.
Die können
das
auch gar nicht kontrollieren, was auf meinem Bildschirm noch ist.
Ich fand das, okay. Oder? Also jedenfalls, die nehmen schon Prüfungen auch so ab. Das fand ich sehr innovativ. Ich finde das gut.
Das ist schon. Und die überlegen, ob sie an der Messe auch Plätze, also
oder
Säle anmieten
große,
für Prüfungen
und so. Weil wegen der Abstände die Säle in den Unis nicht so ausreichen, überlegen sie jetzt Messehallen anzumieten.
Ja.
Und ich finde das sehr gut, wie kreativ, also so, dass wir einfach immer überlegen, wie kann man es denn hinkriegen. Das finde ich gut.
Ja. Ja, und ich glaube auch, das merkt man so, ne? An vielen Stellen wird improvisiert.
Ja.
Und ich glaube ehrlicherweise auch, das ist das, was den allermeisten Leuten schwerfällt im Moment, zu sagen, überall Veränderung. Also ich glaube, so ein bisschen Veränderung wäre nicht schlimm, aber dadurch, dass in jedem Lebensbereich alles ein bisschen anders läuft, sehnen sich die Leute sehr nach dem Alltag zurück.
Ja, auf der anderen Seite, was mir auch gesagt wurde jetzt von jemandem aus der Stadtverwaltung, und das finde ich auch, es ist ein guter Schub für die Digitalisierung, dass wir sehen, was alles geht. An vielen Orten können Leistungen erbracht werden, auch Homeoffice funktioniert, hätten sich früher die Leute auch nicht so gedacht. Und der Mensch ist ja sehr beharrlich. Er will sich von gewohnten Dingen oft ja nicht trennen, von seinen eigenen Verhaltensweisen nicht. Und jetzt wird quasi in so einer Art Crashkurs werden so neue Dinge ausprobiert. Ich finde das bereichernd.
Ja, ich glaube auch, dass da viel von überbleibt. So, wir sind hier, sitzen hier im schönsten Sonnenschein, aber es könnte sein, dass es nicht ganz so bleibt. Aber das sagt uns jetzt der Wetterstruxi,
der
das Wetter für Düsseldorf hat.
Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der Wetterstruxi und wir schauen uns einmal das Wetter für die kommenden Tage an. Und so viel fahrt ich vorweg, es wird das erstmal letzte frühsommerliche Wochenende werden. Aber es wird jetzt nicht die nächste Regenzeit eingeläutet. So viel ist auch sicher. Fangen wir mit dem Freitag an. Am Freitag erwartet uns in der ersten Tageshälfte noch vermehrt Wolken. Ich denke eher mal, dass die Wolken eher höher liegen, also praktisch, dass wir hohe Wolkenfelder haben, sodass die Sonne sich dann so ein bisschen milchig durchsetzen kann. Das wird sich in der zweiten Tageshälfte dann ändern, wenn die Wolken etwas mehr Spielraum für die Sonne lassen und das Wetter allgemein etwas freundlicher wird. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 23 Grad. Der Samstag wird stand jetzt ebenfalls in der ersten Tageshälfte noch dichtere Wolkenfelder haben. Es kann durchaus sein, dass die sogar relativ kompakt sind, dass der Start in den Tag nicht sonderlich sonnig ausfällt. Spätestens ab dem Mittag werden die Wolken dann aber sich verziehen und die Sonne kommt wieder heraus beim 8 bis 22 Grad. Auch der Sonntag wird sehr sonnig werden. Nur einzelne Wolkenfelder stören uns eventuell zum Vormittag hin mal. Ansonsten bleibt es eben sehr sonnig und mit 8 bis 22 Grad auch weiterhin sehr warm. kurzer Blick auf die neue Woche, denn da wird ab Montagnachmittag wird es sich zunehmend zuziehen. Und gerade dann zum Dienstag, Mittwoch und eventuell noch zum Donnerstag sind dann zahlreiche Schauer möglich. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende und ich bin der Wetterstruxi. Tschüss.
Wenn ihr mehr Wetter vom Wetterstruxi hören wollt, dann schaut auf seiner Facebook-Seite vorbei. Da erklärt er immer, wie das Wetter in Düsseldorf wird. Ganz wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr uns auf verschiedenen Wegen erreichen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rheinpegel@rheinische-post.de. Ihr könnt uns auch auf unseren Anrufbeantworter sprechen, powered by Zipgate. 0211 lautet die Telefonnummer 97634164. Oder ihr schickt uns eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Das ist die 0171 90 38 099. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter erreichen. Uwe Jens.
Ja, das ist @UJRunau.
Genau. Oder @HelenePawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke schön.
Schöne Woche. Tschüss.
Ciao.
Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/Düsseldorf.